Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der erste Amtstag des neuen US-Präsidenten Trump wird weltweit von Protesten begleitet. Allein in den USA wurden Aktionen in rund 300 Städten angekündigt. In der Hauptstadt Washington wird mit bis zu 500.000 Demonstranten gerechnet. Sie versammeln sich dort zu einem Marsch der Frauen, unter anderem gegen Rassismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit. Trump hatte sich wiederholt abfällig und sexistisch über Frauen geäußert.
Zum Marsch auf Washington hatten sie sich verabredet. Frauen aus dem ganzen Land sind in die Hauptstadt gekommen, um gegen den neuen Präsidenten zu protestieren. Wohl eine der größten Kundgebungen seit der Bürgerrechtsbewegung. Dies ist die gute Nachricht in der schlechten, ein Ausdruck wahrer Demokratie. Unsere Verfassung beginnt nicht mit den Worten "Ich, der Präsident", sondern mit "Wir, das Volk". Für den frisch vereidigten Präsidenten Donald Trump und die First Lady begann der Tag mit einem Gottesdienst. Mehr als 20 Geistliche unterschiedlicher Glaubensrichtungen waren dabei. Die religionsübergreifende Feier am Tag nach der Amtseinführung hat Tradition. Am neuen Arbeitsplatz hatte Trump noch gestern eine Exekutivorder gegen Obamas Gesundheitsreform unterzeichnet. Entscheidende Auflagen werden gelockert, auch die Versicherungspflicht. Der erste konkrete Schritt zur Abschaffung von Obamacare. Ein von Trump als besser angekündigtes Modell ist noch nicht ausgearbeitet. Auch der neue Verteidigungsminister bezog heute sein Büro. James Mattis traf am Vormittag im Pentagon ein. Seine Ernennung war umstritten, weil Mattis die Streitkräfte erst vor wenigen Jahren verlassen hat. Nicht nur hier in Washington, im ganzen Land gibt es heute Demonstrationen. Über die sozialen Netzwerke hatten die Organisatorinnen zur Teilnahme aufgerufen. Hunderttausende sind es allein hier in der Hauptstadt. Mein Eindruck ist, dass heute sehr viel mehr Menschen auf der Straße sind als gestern zur Amtseinführung. Kein guter Start für einen Präsidenten, wenn am ersten Tag bereits so viele Menschen gegen ihn protestieren. Es zeigt aber auch, dass viele im Land nicht einverstanden sind mit Trumps Forderung nach Amerika zuerst.
Auch in deutschen Städten haben Tausende für Frauenrechte und gegen den neuen US-Präsidenten protestiert. Skeptisch zu den politischen Ankündigungen Trumps äußerten sich ebenfalls Politiker fast aller Parteien. Bundeskanzlerin Merkel rief dazu auf, weiter respektvoll miteinander umzugehen. Das transatlantische Verhältnis werde nicht weniger wichtig in den nächsten Jahren, als es in der Vergangenheit war.
Proteste in München gegen den neuen US-Präsidenten. In mehreren deutschen Städten trugen Menschen ihre Kritik an Donald Trump auf die Straße, unter ihnen viele US-Bürger. Die Bundeskanzlerin appellierte an Trump, am Rande einer Parteiveranstaltung Kontinuität zu wahren.
Dass es uns allen am besten gilt, wenn wir ein regelbasiertes, auf gemeinsamen Werten beruhendes, gemeinsames Agieren auch haben in der internationalen Wirtschaftsordnung, in der internationalen Handelsordnung, in der Verteidigung, in unseren Bündnissen auch unsere Beiträge leisten.
Der SPD-Vorsitzende bezeichnete in Koblenz auf einer Demonstration gegen Populismus die Signale aus Washington als bedrohlich.
Wir werden uns warm anziehen müssen. Und ich finde, es gibt aber keinen Grund, dass wir Deutschen oder Europäer Angst haben oder unterwürfig sind, sondern ich finde, es ist eine Zeit, wo wir Selbstbewusstsein zeigen müssen.
In seiner Ansprache nach der Vereidigung blieb Trump Antworten schuldig, wie genau er sich die internationalen Beziehungen der USA vorstellt. Für die Opposition eine gefährliche Situation.
Es war die Rede eines Populisten, es war die Rede eines Protektionisten, eines, der glaubt, dass, wenn er die Grenzen dicht macht, es seinem Land besser geht.
Wer Zollkriege beginnt und Mauern aufbaut, der sollte wissen, wer Mauern aufbaut, der schließt nicht nur andere aus, sondern schließt sich selber auch ein.
Bemerkenswert sei die Aggressivität von Trumps Worten, heißt es bei fast allen Parteien. Aus ist es in Berlin mit der Hoffnung, Trumps Antrittsrede könnte wenigstens leise Signale des internationalen Dialogs enthalten. Ab jetzt zählen Durchhalteparolen. Ein Belastungstest kommt spätestens, wenn die neue US-Politik offen deutschen Interessen widerspricht.
Über die Proteste gegen Trump halten wir Sie auch in der Tagesschau-App auf dem Laufenden. Europäische Rechtspopulisten haben den Amtsantritt von US-Präsident Trump einhellig begrüßt. Auf einem Treffen in Koblenz sprach Front National-Chefin Le Pen von Gemeinsamkeiten, die AfD-Vorsitzende Petri von einem Vorbild für Europa. Mehrere tausend Menschen protestierten gegen den Kongress der EU-Parlamentsfraktion Europa der Nationen und der Freiheit. Für Kritik im Vorfeld hatte gesorgt, dass Journalisten verschiedener Medien nicht für die Berichterstattung zugelassen waren.
Musikalischer Protest vor dem Tagungsort der Rechtspopulisten in Koblenz. Mit der Europahymne Ode an die Freude wandten sich Demonstranten gegen den Kongress. In der Rhein-Mosel-Halle eine ganz andere Tonlage. Die Berichterstattung wurde erschwert, weil die AfD im Vorfeld Journalisten mehrerer Medien, auch der ARD, ausgeschlossen hatte. Die Redner fühlen sich von den Wahlen in den USA und Großbritannien bestätigt und fordern das Ende der EU.
Europa hat nie lange eine Vormacht geduldet. Weder das napoleonische Frankreich, noch Nazi-Deutschland, noch Sowjetrussland. Und es wird auch die Europäische Union, so Gott will, nicht länger dulden.
2016 sind die Briten mit dem Brexit aufgewacht. 2017 ist das Jahr, in dem die Völker des europäischen Kontinents aufwachen. Zahlreiche Spitzenvertreter von Parteien und Gewerkschaften riefen zum Widerstand gegen die europäische Rechte auf.
Sie glaubt, dass jetzt mit Trump der Nationalismus und das sozusagen Aufeinanderhetzen von Menschen wieder populär geworden ist.
Vor vielen Jahren haben wir immer noch gesagt, wäre den Anfängen, aber wir sind eigentlich mittendrin. Populismus rund um uns herum, aber auch in Deutschland. Umso wichtiger ist es heute, ein klares europäisches Zeichen zu setzen.
Die Proteste verliefen friedlich. Etwa 5000 Demonstranten positionierten sich lautstark gegen den Kongress.
In der Türkei hat die von Präsident Erdogan angestrebte Verfassungsreform die bislang wichtigste Hürde genommen. Das Parlament in Ankara stimmte dem Vorhaben nach langer Debatte zu. Jetzt ist die Bevölkerung am Zug. Sie muss die Reform noch in einem Referendum billigen, damit sie in Kraft treten kann. Die neue Verfassung würde Präsident Erdogan deutlich mehr Macht verleihen.
Applaus für die gewonnene Abstimmung. Die Abgeordneten der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP und der nationalistischen MHP haben den Weg freigemacht für ein Referendum zur Änderung der türkischen Verfassung. In nur wenigen Monaten hat Regierungschef Yildirim Staatspräsident Erdogans Willen umgesetzt. Er macht deutlich, dass jedoch nun das türkische Volk am Zuge sei. Wir haben die Verfassung nicht geändert, so Yildirim. Wir haben lediglich darüber debattiert. Das türkische Volk wird die Verfassung ändern. Die im Parlament vertretenen Oppositionsparteien CHP und HDP lehnen das Vorhaben ab. Es nehme die Macht vom Volk und gebe diese an den Staatspräsidenten ab. Das ist der Tag, an dem das Parlament seine eigene Geschichte verraten hat. Mit dieser Abstimmung wird die Macht, die einst vom Palast des Sultans ans Volk übertragen wurde, nun an den Palast zurückgegeben. Staatspräsident Erdogan zeigt sich am Nachmittag in Istanbul zuversichtlich, dass die Türken seinen Wunsch nach mehr Macht durch ein Referendum unterstützen. Eine Verfassungsänderung würde ihn anstelle des Ministerpräsidenten zum Regierungschef machen. Er könnte Gesetze per Dekret erlassen, das Parlament auflösen und hätte mehr Einfluss auf die Justiz. Die Nation wird die Entscheidung fällen und damit wird die Türkei einen Fortschritt machen. Ende März oder Anfang April könnte das Referendum stattfinden. Unterdessen geht die Polizei in Ankara gegen Demonstranten vor, die eine Änderung der türkischen Verfassung ablehnen.
Der Hauptstadtflughafen BER kommt nicht aus den Schwierigkeiten. Heute wurde offiziell bestätigt, die Eröffnung wird ein weiteres Mal verschoben und auf keinen Fall in diesem Jahr stattfinden. Offenbar müssen 1200 Türen neu verkabelt werden, um den Brandschutz zu gewährleisten. Über Konsequenzen wird der Aufsichtsrat Anfang Februar beraten. Ursprünglich hatte der BER schon 2011 in Betrieb gehen sollen.
Es sieht ruhig aus auf Berlins berühmter Dauerbaustelle, dem Flughafen BER. So wird es wohl auch noch eine Weile bleiben. Der Flughafen kann auch 2017 nicht eröffnet werden. Dieses Mal liegt es an den Automatiktüren und den Sprinkleranlagen, die nicht richtig funktionieren. Der BER-Geschäftsführer Carsten Mühlenfeld teilte heute mit, nach den neuen Erkenntnissen ist das damit verbundene Risiko für eine Eröffnung des BER in diesem Jahr zu hoch. Der Aufsichtsratsvorsitzende und regierende Bürgermeister Michael Müller möchte noch keine Konsequenzen ziehen.
Wir sind dabei, das jetzt auch wieder aufzuarbeiten und hin zum nächsten Aufsichtsrat auch eine Klärung von der Flughafengeschäftsführung zu bekommen, wo wir stehen.
Die erneute Verzögerung habe sich bereits seit längerem abgezeichnet, sagen Kritiker. Das Eingeständnis komme nun viel zu spät.
Vom regierenden Bürgermeister hätte ich deutlich mehr Mut zur Klarheit, zur Wahrheit, zur Ehrlichkeit erwartet. Es war allen schon lange klar, dass dieses kein haltbares Datum ist, 2017 den Flughafen noch zu eröffnen. Und ich finde es enttäuschend, dass es wieder in Salamitaktik scheibchenweise an die Öffentlichkeit gedrungen ist.
Der Flughafen kostet bislang mehr als 5 Milliarden Euro, ohne dass auch nur ein Flugzeug dort im Normalbetrieb gestartet oder gelandet ist.
In Italien ist ein Bus mit einer Schülergruppe aus Ungarn schwer verunglückt. Mindestens 16 Menschen kamen dabei ums Leben, viele wurden verletzt. Die Reisegruppe war auf dem Rückweg von einem Skiurlaub in Frankreich. In der Nähe von Verona kam der Bus von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Brückenpfeiler und ging in Flammen auf. Die Unglücksursache ist noch unklar.
3 Tage nach dem Lawinenunglück in Mittelitalien konnten Einsatzkräfte weitere 5 Verschüttete aus den Trümmern des zerstörten Hotels retten. Die Zahl der Überlebenden ist damit auf mindestens 11 gestiegen. 5 Opfer wurden bislang totgeborgen. Mehr als 20 Menschen werden noch immer vermisst. Die Schneemassen hatten das Skihotel in den Abruzzen am Mittwoch unter sich begraben.
In der Fußball-Bundesliga bleibt Hoffenheim auch nach dem 17. Spieltag ungeschlagen. Die TSG gewann in Augsburg mit 2:0.
Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hatte zum Glück die Handschuhe eingepackt. Bei -8 Grad in Augsburg zeigten beide Teams in der ersten Halbzeit wenig erwärmenden Fußball. Daniel Bayer für Augsburg in Weiß mit einem der seltenen Torschüsse im ersten Durchgang. Die Mannschaft von Manuel Baum geriet dann in der zweiten Hälfte immer mehr unter Druck. Amiri auf Wagner, das 1:0 für die Gäste in der 47. Minute. Sandro Wagner mit perfektem Zweikampfverhalten gegen Augsburgs Hinteregger und seinem bereits 10. Saisontor. Hoffenheim übernahm immer mehr die Kontrolle im Spiel und erhöhte in der 64. Minute auf 2:0. Der eingewechselte André Kramaric verwertete das optimale Zuspiel von Marc Uth zum Endstand. Von Augsburg war in der zweiten Halbzeit nur wenig zu sehen. Hoffenheim bleibt mit dem verdienten Auswärtssieg in der Bundesliga weiter ungeschlagen und freut sich über wärmende 3 Punkte.
Borussia Dortmund in Gelb-Schwarz zu Gast beim SV Werder Bremen und mit André Schürrle in der Sturmspitze Torjäger Aubameyang ja zurzeit beim Afrika Cup in Gabun. 4 Minuten und 5 Sekunden gespielt und es ist André Schürrle mit seinem ersten Bundesligator für Dortmund. Der Ball unfreiwillig vorgelegt von Bremens Serge Gnabry. 6 Minuten vor der Pause. Dieser Tritt von Torhüter Drobny gegen Marco Reus. Rot für Drobny. Also Bremens Coach Alexander Nuri und sein Team nach dem Wechsel mit einem Mann weniger. Aber mit einer ganzen Menge Moral. Finn Bartels 59. Spielminute, der Ausgleich in Unterzahl. Bartels schneller als Ginter und Sokratis, das 1:1. Bei Dortmund dann Dembélé und Guerrero eingewechselt. Die waren in der 71. Spielminute am Dortmunder Siegtor beteiligt. Lukas Piszczek nicht im Abseits mit dem 2:1 Endstand. Dortmund gewinnt den Jahresauftakt und marschiert wieder in Richtung direkte Champions League Qualifikation.
Die weiteren Ergebnisse: Schalke, Ingolstadt 1:0, Wolfsburg, Hamburg 1:0, Darmstadt, Mönchengladbach 0:0. Im Spiel Leipzig gegen Frankfurt steht es kurz vor dem Ende 3:0. Bereits gestern gewann München in Freiburg mit 2:1. Morgen treffen noch Leverkusen und Berlin aufeinander und Mainz empfängt Köln. Die Tabelle: München beendet die Hinserie als Spitzenreiter, Leipzig ist Zweiter vor Hoffenheim und Dortmund. In der zweiten Hälfte Wolfsburg auf Platz 12, dann Augsburg, Mönchengladbach und Bremen. Die Abstiegsränge belegen Ingolstadt und Schlusslicht Darmstadt.
Die deutsche Biathlon-Herrenstaffel hat das Weltcuprennen in Antholz gewonnen. In einem dramatischen Zielsprint setzte sich Schlussläufer Simon Schemp gegen den Norweger Emil Hegle-Svensson durch. Die Auswertung des Zielfotos bestätigte den ersten Staffelsieg der deutschen Mannschaft seit 2 Jahren. Eine Sensation gab es bei den Damen. Nadine Heuchler gewann den Massenstart und feierte mit Laura Dahlmeier einen Doppelsieg vor Gabriela Kukalova aus Tschechien. Laura Dahlmeier sah lange wie die sichere Siegerin aus, musste aber beim letzten Schießen 2-mal in die Strafrunde. Die Chance für Nadine Heuchler, die ohne Fehler blieb und kurz vor dem Ziel in Führung ging. Laura Dahlmeier konnte auch noch an Kukalova vorbeilaufen. Für Nadine Heuchler ist es der erste Weltcupsieg ihrer Karriere.
Und hier die Lottozahlen. 5, 9, 11, 14, 26, 39, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 22. Januar.
Morgen bekommen die meisten Regionen Deutschlands nochmals bis zu 7 Sonnenstunden ab. In der Nacht fällt im Nordosten hier und da etwas Sprühregen, vom Bodensee bis nach Schwaben Nebel, der sich ausbreitet, auch am Oberrhein Nebelfelder. Am Tag ist es in Teilen Norddeutschlands freundlicher als bisher, sonst viel Sonne, abseits der Nebelgebiete im Süden. Die Nacht wird verbreitet frostig kalt, bis minus 19 Grad im Süden. Am Tag minus 8 Grad bei Nebel, auf Sylt plus 3 Grad. Am Montag in der Nordhälfte etwas Schnee oder Schneegriesel, an der Nordsee auch Regen, in der Südhälfte auf den Bergen Sonne, in den Niederungen häufiger Nebel als zuvor. Am Dienstag und am Mittwoch ist es teils freundlich, teils neblig trüb, örtlich schneit es leicht, im Nordwesten auch Regen.
Um 23.10 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Hassobjekt Trump, warum Hunderttausende weltweit aufmarschieren, und Vorbild Trump, wie sich Europas Rechtspopulisten beflügelt fühlen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.